In der Schweiz soll gemäß dem Migros-Magazin jede zweite Ehe von Untreue betroffen sein. Julia Onken befragte für ihr Buch Die Kirschen in Nachbarsgarten 1000 Testpersonen zum Thema Untreue. Zwei Drittel der Männer und über die Hälfte der Frauen gestanden ein, oft bis sehr häufig davon zu träumen, außerhalb ihrer Beziehung sexuell zu verkehren. Und dieser Traum würde erstaunlich oft in die Tat umgesetzt. Es sind also nicht nur die schönen, reichen und mächtigen, die es in diesem Bereich nicht immer so genau nehmen. Würden wir diese Menschen fragen, wie sie sich eine ideale Beziehung vorstellen, dann würden die meisten betonen, wie wichtig ihnen die Treue ist. Da gibt es ja auch Untersuchungen. Wer heiratet, plant ja keine Affäre. Die meisten Paare können sich, wenn sie heiraten, nicht vorstellen, dass sie je auf eine solche Idee kommen könnten. Diese Diskrepanz zwischen dem, was man für richtig hält, und dem, was man tatsächlich tut, ist nicht nur im sexuellen Bereich groß. Auch im Umgang mit Geld. Auch der Umgang mit Geld ist mit hohen Idealen befrachtet. Uli Hoeneß, der sich oft zu seinen hohen Idealen bezüglich der Steuermoral öffentlich geäußert hatte, hinterzog selber ungefähr 28 Millionen Euro. Oder Franz Weber, der Initiant der Zweitwohnungsinitiative. 2 Jahre nach der für ihn erfolgreichen Abstimmung, die auch unsere Ferienorte in Schwierigkeiten brachte, stellte sich heraus, dass er selber mehrere Zweitwohnungen besitzt, die meistens leer stehen. Wie heuchlerisch erscheint da der Kampf dieses Umweltschützers. Geld, Macht und Sexualität sind die Bereiche, die wir mit hohen Idealen in Verbindung bringen und immer wieder erleben, dass Menschen auf diesem Gebiet scheitern. Wir könnten endlos mit Beispielen weiterfahren. Und mit größter Wahrscheinlichkeit fände jeder von uns Beispiele aus dem eigenen Leben, nicht vom Nachbar, sondern von mir selber. Wir haben Ideale, sind aber selten fähig, unseren Idealen entsprechend zu leben. Und obwohl uns das bewusst ist, gehen die Wogen in unserer Gesellschaft hoch, wenn zum Beispiel ein Politiker oder ein Mächtiger in eine peinliche Situation gerät, etwas Peinliches tut. Und es erstaunt mich immer wieder, mit welchem hohen moralischen Anspruch diese Menschen verurteilt werden. Plötzlich haben wir ein Heer von Experten, die mit den Fingern auf diese Leute zeigen, als ob sie den hohen moralischen Maßstäben immer genügen würden, mit denen sie die Gestrauchelten verurteilen. Auf einmal bin ich erstaunt, was für ein moralisch hoher Maßstab wir in unserer Gesellschaft offensichtlich haben, obwohl über unsere Fernsehsender und über unsere Literatur etwas ganz anderes läuft. Und alles ist gestattet eigentlich offiziell. Nur wenn jemand etwas tut, was vielleicht ein bisschen aus der Norm fällt, dann haben wir ein Heer von Leuten, die wissen, was die jetzt alles wirklich Schlimmes und falsch gemacht haben. Und es ist auch schlimm und falsch. Aber eigentlich sollte uns Fehlverhalten nicht überraschen, denn die Bibel sagt uns, wo das Problem liegt. Es liegt nämlich in uns selber. Es ist die Sünde, von der jeder Mensch betroffen ist. Niemand kann sich dem Einfluss dieser Sünde entziehen, nicht aus eigener Kraft. Und so werden wir uns jetzt Gedanken darüber machen, wie die Sünde unser Leben beeinflusst und wie wir diese Sünde loswerden. Die Sünde ist eine unheimliche Kraft, die in unserem Leben und in der Welt einen zerstörenden Einfluss ausübt. Niemand kann sich ihrem Einfluss entziehen. Paulus schreibt, durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Wir haben in der ersten Predigt dieser Reihe festgestellt, dass Sünde unser Schicksal ist. Die Sünde ist nicht primär eine Tat, hat primär auch überhaupt nichts mit Moral zu tun, sondern es ist ein Zustand. Sünde ist die Trennung von Gott. Und in diesem Zusammenhang spricht man auch von der Erbsünde. Mit der Zeugung erbt sozusagen jeder Mensch diese Sünde, so eine Art geistliche DNA. Doch die Erbsünde ist nicht einfach ein Makel, mit dem wir uns arrangieren müssen. Ich habe jetzt halt hier seit Geburt einen Fleck und was soll's, der Fleck geht jetzt nicht weg, aber mit dem lässt sich leben. Die Erbsünde entwickelt in uns eine unheimliche Kraft. Zwangsläufig werden wir aktiv uns versündigen. Wir können nicht sagen, dass wir die Sünde von Adam und Eva geerbt hätten, ansonsten würden wir damit gut und richtig leben können. Und deshalb betont Paulus, alle haben gesündigt. Wenn jemand sagen will, ich habe mit der Sünde Adams nichts zu tun, dann sagt Paulus, aber du hast auch gesündigt. Du hast die Tat der Sünde auch vollzogen. Du kannst dich gar nicht distanzieren. Im Brief an die Christen in Rom beschreibt Paulus, wie zerstörend diese Erbsünde auf das Leben eines Menschen sich auswirkt. Er beschreibt das Dilemma, in dem jeder, wenn er ehrlich ist, lebt und das nachvollziehen kann. Er schreibt, ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Natürlich würden das nur wenige Menschen von sich selber sagen, außer sie haben sich in eine offensichtlich ausweglose und peinliche Situation hineinmanövriert. Aber Paulus macht uns auf die wichtige Tatsache aufmerksam, dass wir mit unserem Willen nicht alles erreichen können. Selbst wenn wir das Richtige mit aller Kraft tun wollen, schaffen wir es nicht, obwohl es mir nicht am Wollen fehlt. Also der Wille, ich habe den Willen, ich will so leben, ich will das Gute tun, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Was ist denn das für ein Frust? Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Was für eine Katastrophe. Der Mensch ist nicht Herr über sich selbst. Er weiß zwar gut und richtig, was gut und richtig wäre. Er würde das Gute auch gerne tun, aber er schafft es einfach nicht, nicht immer. Und warum? Klar, es ist die Sünde. Die Gottlosigkeit des Menschen führt dazu, dass er die Kontrolle über sich verloren hat. Sie zwingt ihn zu einem Doppelleben. Und so lehnt jemand zum Beispiel Ehebruch vehement ab, obwohl er selber eine Geliebte hat. Paulus meint, wenn ich das, was ich tue, gar nicht tun will, das finde ich jetzt sehr interessant, dann handle nicht mehr ich selber, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ganz ein starker Begriff, den er hier gebraucht. Also die Sünde, die in mir wohnt. Die Sünde hat praktisch in mir drin Raum genommen. Die Sünde verhält sich wie eine treibende Kraft im Menschen. Sie ist wie ein Motor, der läuft und läuft und läuft. Vielleicht kann ich den ein bisschen beeinflussen, aber ich kann ihn nicht abstellen. Er wohnt in mir, diese Kraft wohnt in mir. Sie ist ein prägender Bestandteil meines Lebens. Das ist sehr dramatisch. Von dieser Sünde, diese Sünde lässt sich nur schwer bändigen. Von dieser Sünde wird der Mensch getrieben. Das ist die Dramatik des Menschen und das ist die Dramatik in dieser Welt. Nun wirst du vielleicht denken, so schlimm, wie er jetzt das ausmalt, ist es ja auch nicht. In unserer Gesellschaft kommen wir doch ganz gut zurecht. Wir haben viele soziale Einrichtungen und es gibt viele Menschen, die sich ehrenamtlich und selbstlos für andere Menschen einsetzen. Ja, das stimmt. Zum Glück. Die Sünde zerstört ja nicht einfach radikal alles. Doch die Argumente, mit denen man dem Paulus widersprechen möchte, können der Wirklichkeit dieser zerstörenden Kraft der Sünde nicht standhalten. Philipp Zimbardo, Professor für Psychologie, untersuchte das Phänomen, warum normale und scheinbar gute Menschen schlechte oder böse Taten tun, böse Dinge tun. Das ist ein Phänomen, das viele beschäftigt. Wenn wir von guten Menschen ausgehen, dann ist die Frage, woher kommt dann all das Scheußliche? Wir müssen nicht mal über die Schweizer Grenze hinausgehen. Woher kommt all das Scheußliche, das in unserer Gesellschaft passiert? Warum gibt es Menschen, die dermaßen handeln können? Er stellt die Frage anders, was macht Menschen böse? Und er veröffentlichte seine Untersuchungen in einem Buch mit dem Titel Der Luzifer-Effekt. Er kommt zum Schluss, dass letztlich jeder Mensch unter bestimmten Umständen zu jeder grässlichen Tat fähig ist. Er meint, dass wir diese Tatsache nicht wahrhaben möchten und er schreibt, die meisten Menschen verstecken sich hinter egozentrischen Voreingenommenheit, die sie als Illusion erzeugen, die Illusion erzeugen, man sei außergewöhnlich. Also es ist kein biblischer Satz, das ist ein Psychologe, der das sagt. Anders gesagt, wir bilden uns ein, ganz anders zu sein als beispielsweise ein Verbrecher. Diese Einbildung, außergewöhnlich zu sein, bezeichnet er als eine Art Schutzschild. Dadurch erzeugen wir die Illusion, wir könnten in unserem Leben unseren Idealen entsprechend leben. Und wir wären zu so einer abscheulichen Tat niemals fähig. Das ist die Illusion, die er meint. Und der Ursprung dieser Einbildung sieht er in der Tatsache, dass wir uns und unser Verhalten nur in einem bestimmten Rahmen kennen. Er sagt, die meisten Menschen kennen sich selbst nur im Rahmen ihrer begrenzten Erfahrungen, in vertrauten Lebenslagen, in die Regeln, Gesetze, Richtlinien und einschränkende Zwängen unterliegen. Das Böse wird durch unser Lebensumfeld sozusagen im Zaum gehalten. Quasi der Motor wird etwas gedrosselt durch unser Lebensumfeld, durch unser geordnetes Lebensumfeld, in dem wir uns bewegen. Zimbardo macht in seiner Untersuchung keine religiösen Bezüge. Doch aus der Sicht der Bibel kann man sagen, dass unser Lebensumfeld dazu beiträgt, dass der Motor der Sünde etwas gedrosselt wird. Machen wir ein Beispiel. Machen wir zum Beispiel unsere Gesetze. Wenn du einen unfreundlichen Nachbar hast oder einen unfreundlichen Kollegen im Geschäft und du willst ihn aus dem Weg räumen, dann wirst du ihn vermutlich nicht umbringen. Und du wirst das aus größter Wahrscheinlichkeit mal primär auch deshalb nicht tun, weil du weißt, was für Nachteile das für dein Leben nach sich ziehen wird. Und die Nachteile, die überwiegen gegenüber dem Vorteil, dass dein Nachbar weg ist. Nur wenn dieses Gesetz nicht existiert, wenn niemand dich zur Rechenschaft zieht, wenn alle normal weiterleben, ob du deine Nachbarn oder Kollegen umgebracht hast, dann bin ich mir nicht mehr so sicher, ob mein Nachbar so sicher leben kann. Oder nehmen wir die Gesellschaft. Wir leben alle in einem Netz, vernetzt in der Gesellschaft. Und da gibt es verschiedene Verhaltensnormen, die wir kennengelernt haben, die uns helfen, ein geordnetes Leben zu führen. Es gibt Verhaltensweisen, die anerkannt werden. Es gibt Verhaltensweisen, die abgelehnt werden. Und wenn ich in meinem Beziehungsnetz verharren will, dann halte ich mich an die Normen. Selbst aber wenn sich ein Mensch äußerlich an all diese Normen hält, weiß jeder von sich, dass es da trotzdem Dinge gibt im Leben, die nicht in Ordnung sind. Er tut es trotzdem einfach verborgen. Und je mächtiger Menschen werden, stellt man fest, je mächtiger Menschen werden, je mehr verschieben sich diese Normen, weil sie den Eindruck haben, dass sie immer mehr tun können, ohne dafür belangt zu werden. Weil sie können sich so einrichten, können sie dem Raum geben. Und die Kraft dieser Sünde, die zeigt sich dann mit voller Wucht, wenn sich das bekannte Lebensumfeld komplett verändert. Wenn diese hemmenden Faktoren wegbrechen, kann der Motor der Sünde auf Hochtouren laufen. So zum Beispiel geschehen in den Konzentrationslagern in Abu Ghraib, in Ruanda, und man könnte eine endlose Liste aufzählen, wo Menschen, die in einem normalen, geordneten Umfeld waren, versetzt wurden in eine Situation, die für sie komplett fremd war, die ihnen auch Macht gab, die sie vorher nicht hatten, und plötzlich kommt das Ganze mit, die ganze Bosheit mit Wucht zur Geltung. Das ist eines der großen Probleme von Soldaten, die im Krieg gekämpft haben, ist dies erfahren zu müssen, dass sie sich so verhalten haben, wie sie sich nie vorstellen konnten, dass sie so etwas tun könnten. Und es sind nicht nur die Sachen, die sie belasten, die sie aufgrund eines Befehls getan haben, es sind auch die Sachen, die sie belasten, die sie ohne Befehl getan hatten. Und wir können hier natürlich im Wohnzimmer schön über sie urteilen und kein Problem. Wir sind ja nicht da gewesen. Das ist eine große Dramatik, weil dann realisiert der Mensch die Gespaltenheit, in der er lebt. Und dann realisiert er, was das heißt, was für eine Kraft diese Sünde entwickelt, wenn diese hemmenden Faktoren, diese dämpfenden Faktoren wegfallen. Friedrich Dürrenmatt zeigte die menschlichen Abgründe in einem Stück »Der Besuch der alten Dame«. Viele kennen das von uns, eine reiche Dame, kommt nach Güllen, einem verarmten Ort. Man hat gewusst, die ist da aufgewachsen, man hat zu ihren Ehren dann ein Willkommensfest gemacht, weil sie war ja reich und da hatte man sich ein bisschen etwas erhofft, dass sie wirtschaftlich positiven Einfluss hat aufs Ort. Und dann gab es ein Bankett und an diesem Bankett eröffnete sie diesen Güllenern, sie würde ihnen helfen, sie würde ihnen sozusagen eine riesige, riesige Summe Geld geben, die jedem Bürger diese Güllen würde Geld von ihr bekommen und damit wäre auf einen Schlag die ganze finanzielle und wirtschaftliche Problematik gelöst gewesen bei Güllen. Nur eine Bedingung hatte sie. Sie wollte, dass ein Mann von Güllen stirbt. Nur wenn der stirbt, wird sie das Geld auszahlen. Dieser Mann, ich glaube, er hieß Albert oder so, dieser arme Kerl. Nehmen wir jetzt mal an, er heißt Albert. Genau. Dieser Albert hatte nämlich sie in jungen Jahren betrogen oder irgendwas gemacht, was nicht in Ordnung ist. Und jetzt wollte sie sich rächen an diesem Albert. Und dann natürlich die Gemeinde sagt, nein, das macht man nicht. Auf keinen Fall stellt sich schützend vor diesen Albert. Das geht doch nicht, ist moralisch nicht vertretbar. Und dann ging das so weiter. Und mit der Zeit haben sich die Leute in Güllen Gedanken gemacht. Und schlussendlich kam es so, dass in einer Gemeindeversammlung man miteinander praktisch einstimmig abgestimmt hat, Albert muss sterben. Und dann haben sie ihn in der Versammlung noch getötet. Interessant. Interessant. Damit beschrieb Dürrenmatt, wie die Sünde in und unter den Menschen zerstörerisch wirkt. Natürlich war das nicht seine Idee des Stücks, aber er hat die menschlichen Abgründe uns so aufgedeckt, zu was wir fähig sind. Und dazu passt Simpardos These sehr gut. Nicht die Veranlagung bringt gute Menschen dazu, Böses zu tun, sondern die Situation, in der sie sich befinden oder in die man sie versetzt. Aber so müsste ich Simbardo ergänzen, dass Menschen in gewissen Situationen Böses tun, damit zu tun hat, dass sie von der Sünde getrieben sind. Das will man ja, das will man immer ausblenden. Wäre das nämlich nicht so, dann würden sie sich auch in veränderten Situationen nicht zu bösen Taten hinreißen lassen. Wenn dieser Motor nicht da wäre, dann würde auch eine veränderte Situation nicht böse Taten hervorbringen. Aber weil dieser Motor da ist und keine Hemmung mehr vorhanden ist, dann bricht das durch. Und Paulus fasst dieses Dilemma nochmals zusammen. Mein Handeln steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und mache mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Was für eine Tragik. Diese zerstörende Sünde, diese unheimliche Kraft im Leben eines Menschen. Und Paulus ruft, ich unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Gut, gibt es aus diesem scheinbar ausweglosen Situation des Menschen, der dem Gesetz der Sünde ausgeliefert ist, einen Ausweg? Es gibt zwar einige Ausleger, die den Zustand des Paulus beschreiben als die Situation eines jeden wiedergeborenen Christen. Übrigens ist das eine weit verbreitete Meinung. Ich sehe das anders. Durch einen radikalen Befreiungsschlag kann sich jeder Mensch von diesen Zwängen befreien, die uns schlussendlich in die Verdammnis führen würden. Paulus gibt die Antwort gleich selber. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Gut, man könnte jetzt das auch so verstehen, dass wer mit Christus verbunden ist, der wird für sein Verhalten nicht verurteilt werden, aber er könnte dieses Problem trotzdem noch haben. Der Sünde. Es wird einfach nicht mehr verurteilt. Doch die Veränderung durch Jesus ist viel, viel radikaler. Wie Paulus erklärt, wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Also das Gesetz der Sünde wird durch den Glauben an Jesus außer Kraft gesetzt. Es hat keine Wirkung mehr. Der Motor ist abgestellt. Oder noch besser, der Motor ist nicht nur abgestellt, sondern der Motor, der wird rausgeworfen. Geht weg. Und warum das möglich ist, erklärt er auch gleich. Gott sandte als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Durch den Tod von Jesus wurde das Grundproblem des Menschen gelöst, die Schuld, die den Menschen von Gott trennte, wurde bezahlt. Wer nun sein Leben Jesus anvertraut, der wird von der Erbsünde befreit. Das heißt nicht, dass er nicht mehr sündigen kann, aber er wird von dieser Erbsünde befreit. Die Verbindung zu Gott ist somit wiederhergestellt. Deshalb sind wir durch den Glauben an Jesus Christus frei geworden. Paulus freut sich darüber und sagt, Gott sei Dank, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart. Und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr verpflichtet worden seid. Jetzt könnt ihr leben, wie ihr wollt. weil dieser störende Faktor der Erbsünde ist beseitigt. Dieser radikale Befreiungsschlag beinhaltet noch einen weiteren wichtigen Aspekt, denn nicht nur die Sünde, die in uns wohnte, ist aus unserem Leben verbannt, sondern jetzt wohnt neu Gott durch seinen Heiligen Geist in uns. Paulus meint, der Geist, den ihr empfangen habt, der Heilige Geist in uns. Und interessant, Paulus auch in Bezug auf den Heiligen Geist, dieses Wort wohnt auch verwendet. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sondern ihr von neuem sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Wir werden von der Erbsünde befreit und sind in der Lage, ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott zu führen. Und das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Weil das Problem hier gelöst ist und Gott in uns wohnt. Das ist die echte Freiheit. Und wenn du diese Freiheit noch nicht kennst, dann lass dich doch einladen, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Wie das geht, sagt Paulus, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, macht keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn. Und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Also heißt ein Gebet. Mit einem Gebet kannst du dein Problem lösen, wenn du Gott anrufst und zu ihm kommst. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Die Sünde ist eine unheimliche Kraft, die nicht nur unser Leben zerstört, sondern auch die ganze Welt in Mitleidenschaft zieht. Aus eigener Kraft wird sich kein Mensch diesem zerstörenden Einfluss entziehen können. Es gibt nur einen radikalen Befreiungsschlag, der uns von dieser Sünde befreit. Es ist Jesus, der für unsere Sünde am Kreuz starb. Und jeder Mensch, der sich nun Jesus zuwendet, der wird von dieser Sünde befreit. Petrus sagte seinen Zuhörern am Pfingsten, als sie ihn fragten, als sie diese Botschaft hörten, was sie nun tun sollten, folgendes: Kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Das bedeutet nicht, dass wir ab diesem Zeitpunkt nie mehr sündigen werden. Darüber werden wir uns auch noch Gedanken machen. Aber es bedeutet, dass der Zwang zu sündigen nicht mehr in dieser Kraft wirksam sein kann. Wir werden noch sehen, wie wir als Christen im Spannungsfeld von Versuchungen leben können. Bis dahin gebe ich euch eine Empfehlung mit auf dem Weg, die Paulus uns gibt. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Diesen Tipp einmal mit auf den Weg, wir werden das dann noch genauer miteinander anschauen. Bete mit uns. Ja, Vater, ich denke, dass wir unterschätzen, was die Sünde in unserer Welt anrichtet, obwohl wir das überall sehen, ob wir den Fernseher anstellen, Geschichtsbücher öffnen oder Zeitung lesen. Überall begegnet uns diese zerstörende Kraft der Sünde. Und es ist ein großes Geschenk, dass du dieses Problem für uns gelöst hast. Und oft denken wir doch, so schlimm ist es ja nicht. Aber es ist schlimm. Es ist wunderbar, dass du eine Lösung geschaffen hast, die funktioniert. Die Veränderung, fundamentale Veränderung und Erneuerung des Lebens möglich macht. Ein radikaler Befreiungsschlag. Danke dir, dass du diesen Motor der Sünde aus uns rauswerfen kannst und du selber zu uns kommst und in uns wohnst durch deinen Heiligen Geist. Das ist die echte Freiheit, die du uns geschenkt hast, Herr Jesus, durch dein Sterben am Kreuz auf Golgatha. Ich danke dir und wir beten dich an. Amen.